Was nun folgt, ist eine Konversation mit Peter Leo, seines Zeichens PhD-Student auf der Uni Innsbruck, Head of Performance des Tirol Cycling Team und sportwissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Medalp Group. Peter und ich haben uns vor einigen Jahren im Rahmen der BSBA Triathlon-Instruktorenausbildung getroffen, allerdings nicht als Klassenkameraden, sondern als Vortragender und Lauschender des Vortrags. Hörer mögen nun raten, wer den Vortrag gehalten hat und wer der Zuhörer war. Wir haben in all den Jahren Kontakt gehalten und Peter war sich nie zu schade, meine mal schlaueren, mal weniger schlauen Fragen über Sport, Leistungsdiagnostik etc. zu beantworten. Was nun folgt, ist weniger eine strukturierte Frage-Antwort-Session oder ein Interview, sondern vielmehr eine offene Konversation über Peters Tätigkeit als Sportwissenschaftler, als PhD-Student, aber auch als Coach von Profis wie Amateuren und der Schnittstelle aus dieser Welt. Wir reden vor allem spezifisch über den Radsport, der Peters privates wie wissenschaftliches Leben prägt, und gehen auch tief in Konzepte wie FTP, Critical Power und reden auch über die Leistungsdiagnostik, die er selbst mit dem erfolgreichen U23 Tirol Cycling Team durchführt. Wir hoffen, es ist für die Zuhörer ein spannender Einblick in die Tätigkeiten eines jungen, dynamischen, angehenden Sportwissenschaftlers, der allerdings auch tief in der Praxis verwurzelt ist. Aufgrund der Länge des Interviews teilen wir es in zwei Teile. Im ersten Teil geht es primär um Peters Tätigkeit als Sportwissenschaftler, als PhD-Student, aber auch ganz allgemein um den Radsport, wobei es im zweiten Teil unter anderem verstärkt um wissenschaftliche Konzepte der Leistungsdiagnostik auch in Verbindung mit dem Radsport geht. Wir hoffen, es ist eine insightful and enlightening conversation für alle da draußen. Dass du dich einfach kurz vorstellst. Wer bist du eigentlich? Wie bist du zu dem gekommen, was du momentan machst? Und wie würdest du dich in so 3, 4, 5 Sätzen kurz zusammenfassen nochmal?
Ja, also danke Massimo für die Einladung zu eurem Podcast. Fühle mich da sehr geehrt, dass ihr da auf mich zugekommen seid.
Wir freuen uns sehr, dass du bereit bist dazu.
Ja, und dass ihr von mir was wissen wollt. Ja, kurz zu meiner Person. Ich bin der Peter Leo. Komme aus Tirol, bin grundsätzlich Sportwissenschaftler. Aktuell mache ich meine Dissertation auf der Uni Innsbruck, befasse mich mit Entwicklung im Profiradsport, also Entwicklungstendenzen im Profiradsport. Bin selber in der Freizeit leidenschaftlicher Triathlet, früher ein bisschen mehr wettkampforientiert, jetzt mehr freizeitorientiert. Aber immerhin schlägt das Herz für mich grundsätzlich für Triathlon, obwohl ich mehr oder weniger mich jetzt im Radsport beruflich bewege. Und ja, also das gibt's eigentlich kurzum über mich zu erzählen.
Es freut uns wirklich sehr, dass du bei uns da zu Gast sein willst. Du hast ja auch gemeint, das ist so quasi dein erster richtiger großer Gastauftritt mal bei wem anderen. Und das freut uns wirklich sehr. Ich kann mich erinnern, als ich damals das erste Mal so ein bisschen in Sportwissenschaft reingeschnuppert hat beim Instruktor, da wurdest du eben schon erwähnt, weil du hast ja damals beim BADA gearbeitet, bei seinem Institut, und du wurdest uns damals schon so verkauft als, ja, der Peter Leo, der macht gerade erst seinen Bachelor, aber der ist da schon in der Wissenschaft integriert, der arbeitet schon mit dem BADA zusammen etc. Die Frage ist, was hat dich denn generell davon inspirieren lassen, einfach von deinem Sportstudium dann gleich einmal wirklich in die Wissenschaft reinzugehen, dich dafür zu interessieren, wie arbeiten diese Leute etc.?
Ja, also beim Klaus wurde es einfach so, es war natürlich für mich neben dem Studium immer wichtig, dass ich gleich mit einem Bein ein bisschen in der Arbeitswelt drinnen bin, dass ich wirklich jetzt nicht nur die Theorie erlebe, sondern schon auch, wie läuft es in der Praxis ab, die Arbeit mit Athleten. Und vieles beruht eigentlich grundsätzlich einfach auf den eigenen Erfahrungen als Athlet. Die Enttäuschungen im Großteil mehr überwiegen, als wir die Erfolgserlebnisse. Und an die bilden eigentlich bei mir schon den Drive auch für die ganze Forschungsaktivität, aber auch für die Athletenbetreuung einfach aus einer persönlichen Erfahrung heraus.
Meinst du die Enttäuschung persönlich im Sport auf Leistung bezogen oder die Enttäuschung in Verbindung mit anderen, mit Coaches oder mit der Weiterentwicklung?
Ja. Grundsätzlich hat ja jeder junge Athlet einmal Träume, und ich war ja auch so ein verträumter Athlet, der was halt auch geklappt hat, dass er vielleicht einmal international irgendwo starten kann.
Ah, okay, das habe ich gar nicht gewusst. Interessant.
Ja, man hat Visionen und träumen darf man ja.
Ja, ja.
Am Ende hat es natürlich für mich bei weitem nicht gereicht. Ich bin vielleicht ein nationaler Athlet, also auf einem nationalen Niveau, wo ich das ein oder andere Top 5, Top 10 Ergebnis erreichen kann, aber mehr hat es quasi für mich nicht hergegeben. Aber das war jetzt weniger die Enttäuschung, sondern eigentlich habe ich dann, ich wollte halt immer quasi mein Hobby zum Beruf machen. Und ich bin halt draufgekommen, als Profiathlet habe ich keine Chance, dass ich das Hobby zum Beruf mache. Also habe ich mir müssen irgendwie ein bisschen einen anderen Zweig suchen, wo ich dem Sport verbunden sein konnte, aber halt in einer anderen Funktion. Und deshalb hat sich dann halt das auch ergeben mit dem Studium, mit den ganzen Aktivitäten.
Du bist ja dann auf die FH Wiener Neustadt und ich habe jetzt doch einige Leute, die auf der Schmelz studiert haben und nur ganz wenige, die auf der FH waren. Und ich habe oft mitbekommen, dass die Leute sehr, sehr unzufrieden mit dem Sportbachelor waren, zumindest auf der Schmelz. Und du hast ja doch ziemliche Ambitionen gehabt, wie du gerade gesagt hast, als du da reingegangen bist, hast dann das Interesse entdeckt. Wie siehst du generell so eine sportwissenschaftliche Ausbildung in Österreich? Gibt's da extreme Shortcomings? Was kann man da besser machen und wie hast du das mitgenommen?
Also bei mir gibt's Folgendes zu sagen. Ich habe ja ursprünglich in Innsbruck studieren angefangen.
Ah, okay.
Habe dort auch die Sportaufnahme in Innsbruck gemacht. Also das war im Jahr nur 2012, also so sehr lange zurück. Das grundsätzlich einmal, was bei mir natürlich als dort zumal als Triathlet relativ eine große Challenge war, und ich glaube, das kann jeder Sportstudent bestätigen, die Sportaufnahme, die hat schon in sich, die war auch mit sehr vielen Enttäuschungen, also ich habe auch zwei Anläufe gebraucht, wie alle anderen.
Beim zweiten hast du es geschafft oder beim dritten?
Ja, also im Herbst hat was zum Beispiel bei mir beim Barren, wo es leider nicht gereicht hat. Man hat zwar das ein oder andere Sublimit, aber am Ende hat es dann im Februar geklappt. Aber im Februar habe ich eigentlich dann, ich bin zwar für die Prüfung nochmal angetreten, aber da habe ich eigentlich gewusst, dass Innsbruck quasi für mich jetzt im Bachelor nicht das Studium ist, was ich eigentlich wollte. Und bin dann kurzzeitig auf Informatik gewechselt, habe dann Informatik ein Semester studiert, war aber ein bisschen auf verlorenen Posten. Und dann bin ich eigentlich über einen Kollegen auf das Studium an der Fachhochschule Wiener Neustadt kommen, wo das wirklich sehr einschlägig in den Leistungssport geht.
Ja.
Und ich meine, okay, das ist cool, das ist genau das Feld. Dann hat sich das mit Bachelor und Master dort sehr gut angeboten und es sind da auch sehr, sehr gute Erinnerungen, auch mit dem Dieter Simon und mit allen Lehrenden dort, auch mit dem Dr. Klaus Wirth und mit Alfred Nimmerrichter. Also da sind schon sehr gute, international vernetzte Sportwissenschaftler als Referenten gewesen. Und dann hat es mir halt danach, nach dem Master, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich grundsätzlich die Idee gehabt, dass ich nach Salzburg gehe.
Wenn ich noch kurz einhaken darf, auf der FH dann im Bachelor oder dann im Master, hast du von vornherein gewusst, dass du auch jetzt selber forschen willst, da ein bisschen mehr reingrätschen willst und wurdest du auch dazu quasi ermuntert oder haben es dir die Leute eher schwer gemacht? Verstehst du, was ich meine? Also
ja, also so klar war es bei mir noch nicht. Also für mich war immer klar, dass ich Bachelor und Master mache, aber es war jetzt da noch nicht in Aussicht, dass ich eigentlich in ein Doktorat dann noch weitermachen oder investieren will, weil es, glaube ich, jetzt rein aus praktischer Sicht nicht wirklich notwendig ist. Glaube ich, also wenn ich jetzt ehrlich sage, was ich heute im Trainingsprozess brauche, ja, dann das ist nicht abwertend jetzt für ein Studium, aber dann würde ich sagen, dann reicht das höchste Ausbildung vielleicht sogar der Bachelor oder sogar, und das ist jetzt vielleicht überspitzt, die Ausbildung an der BSBA und dafür da halt alle drei Trainerkurse. Also wenn ich sage, okay, ich will jetzt im Triathlon bleiben, ich finde die BSBA hat da europaweit ein sehr, sehr gutes Kursangebot mit den drei Schichten und vor allem, man muss, wenn man ein bisschen ins Ausland schaut, was da der Trainerschein kostet und bei uns eigentlich ein Selbstbetrag von 75 Euro ist das eigentlich schon, was man sehr, sehr wertschätzen muss.
Ja.
Und es ist eine staatlich anerkannte Ausbildung. Also ich würde auch sagen, dass diese Trainerausbildungen sehr, sehr wertvoll sind, auch als Sportwissenschaftler. Und ich immerhin auch noch selber in der letzten Stufe jetzt der Trainerausbildung bin für den staatlich geprüften Triathlon-Trainer. Der hat vorher leider nicht stattgefunden oder halt im
den hätten wir dann eh zusammen gemacht. Ich war auch angemeldet. Cool. Der in Innsbruck hätte stattfinden sollen, oder?
Genau.
Ah, cool. Ja, dann hätten wir zusammen die Schulbank gedrückt. Das hätte mir sehr getaugt. Aber das ist sehr interessant. Da möchte ich nochmal kurz nachfragen, weil ich habe doch eben Instruktor gemacht, dann Trainer Grundkurs auch. Und ich persönlich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Es war schon sehr okay, aber ich habe viele Stimmen gehört, die gemeint haben, dafür, dass man dann wirklich staatlich anerkannt ein Trainer ist, ist das schon sehr limitierend. Du siehst es nicht so. Also auch von deiner Perspektive, auch in der Wissenschaft, würdest du sagen, das ist eigentlich eine sehr gute Ausbildung?
Ja, für absolut, das, weil ich glaube, ja. Die Leute missverstehen auch, dass man im Sportstudium lernt, wie man einen Trainingsplan schreibt. Ja? Mhm. Also das ist, glaube ich, ein bisschen ein falscher Trugschluss, was man sich dann von einem Studium erwartet. Mhm. Die sagen da, ein Studium per se sagt ja nicht über deine Trainerkompetenz viel aus. Ein Studium ist quasi nur meiner Meinung nach, oder so wie ich es immer erlebt habe, das tangiert verschiedenste Felder, Punkte, was für die interessant werden sollen. Und dann liegt es aber eigentlich an dir selber, quasi was du draus machst und ob du die weiter vertiefen willst oder nicht. Folglich würde ich jetzt einmal sagen, dass diese Trainerausbildung rein für die Formalität vollkommen ausreichen und es eigentlich am Ende mehr auf die drauf ankommt, was du draus machst.
Okay, das ist interessant. Das heißt, wenn ich jetzt eigentlich Trainer werden will, ist es fast sogar nicht unbedingt gescheiter, aber praktikabler, diese Trainerausbildung zu machen, als auf die Uni zu gehen. Weil auf der Uni, wenn ich dich richtig verstehe, kriege ich quasi das ganze Handwerkzeug mitgegeben, also die ganzen Grundlagen. Aber wie ich sie dann wirklich anwende, das ist tatsächlich dann mehr auf der BSBA zum Beispiel behandelt.
Absolut. Also so sehe ich das auch, weil ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wie man praktisch, methodisch den Athleten gegenübertritt. Mhm. Und da finde ich sage ich mal, eine angewandte Ausbildung, so wie eine Trainerausbildung, immer besser als wie ein Hochschulstudium, weil ein Hochschulstudium halt schon immer sehr auf eine wissenschaftliche Richtung, was ja auch vollkommen legitim ist und was ja eigentlich die Aufgabe ist. Aber ein sportwissenschaftliches Studium ist jetzt keine Trainerausbildung. Und ich glaube, die zwei Dinge, die muss man einfach einmal trennen. Und es verschwimmt zwar sehr, es sind sicher relevante Infos auch drinnen, jetzt rein aus der Leistungsphysiologie, aus der Leistungsdiagnostik, was man als Trainer braucht oder verstehen sollte. Mhm. Aber wie gesagt, die Arbeit mit den Athleten, das lernst du nur in der Praxis, nur durch Athleten und vielleicht halt eben auch durch die ein oder andere gute Trainerausbildung.
Ja, da sind wir jetzt eh schon mittendrin. Das wäre quasi auch die nächste Frage. Also du hast ja jetzt wirklich in viele Bereiche reingeschnuppert. Du hast als Coach fungiert von wahrscheinlich dir selber, von diversen österreichischen Age-Groupern bis hin zu Profi und du bist halt mitten in der wissenschaftlichen Welt drinnen. Wo siehst du denn die größten einerseits Unterschiede, aber auch was vielleicht die eine Partei von der anderen Partei mitnehmen kann? Also wir haben ja mal im Vorgespräch geredet von dieser. Also wenn du Wissenschaftler bist, dann hast du immer die Research Population. Also du suchst ja die breiten Effekte auf die Bandbreite der Gesellschaft sozusagen oder zumindest von den Leuten, die du untersuchst. Hingegen, wenn du ein Coach bist, arbeitest du mit einem Athleten oder vielleicht mit einem Team. Wie siehst du da so die wichtigsten Unterscheidungen und worauf man achten sollte?
Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, das einmal anzuerkennen, dass wenn ich mit einem Athleten ein Training mache, und ich glaube, das gilt sowohl für einen Profi als auch für den Einzelnen, das ist keine wissenschaftliche Studie. Und deshalb brauche ich jetzt auch den Trainingsprozess nicht zu wissenschaftlich machen. Ich glaube, wichtig ist, dass man den roten Faden in seinem Trainingsprozess hat, also dass man halt seine weiß, auf welche Belastungskennziffern man schaut oder Trainingskennziffern man schaut, dass man einheitliche Leistungsdiagnostik sowohl im Labor als auch im Feld verfolgt. Aber that's it. Und ich glaube, je komplizierter man das macht in der Praxis, desto schwerer ist es einmal für die selber, das Ganze auch über einen längeren Zeitraum hochzuhalten. Und desto schwerer ist es, glaube ich, auch die Sprache von dem Athleten zu sprechen. Das war oft mein Fehler am Anfang, wo ich quasi im Studium war und mit Athleten auch schon gearbeitet habe, dass ich eigentlich viele Dinge zu kompliziert erklärt habe, wo am Ende der Athlet mit einem großen Fragezeichen dagestanden ist und was will er mir sagen? Und ich glaube, das habe ich gelernt aus persönlicher Erfahrung, dass es eigentlich sehr, sehr wichtig ist, die Dinge sehr sachlich, aber eben nicht in diesem Fachvokabular dem Athleten näher zu bringen, schon ihn zu informieren, aber eben nicht ihn, sage ich mal, mit zu vielen Facts, was jetzt für ihn, für den Trainingsprozess weniger relevant sind, zuzumüllen. Ja.
Ja, das ist interessant, weil ich bin zum Beispiel selber jemand, der es extrem gerne hat, wirklich zu verstehen, was passiert. Deswegen habe ich mich auch selber immer mehr damit, mit diesen ganzen Grundlagen beschäftigt. Aber du sagst gerade, manche wollen das halt auch gar nicht. Und da ist es ja sauschwer, die Individualität rauszufinden. Ist das wirklich einfach Trial and Error? Also würdest du sagen, wenn du jetzt nicht als Coach auch fungiert hättest nebenbei, dann würdest du, so gut du als Sportwissenschaftler bist, das heute noch nicht können? Also wirklich nur die Praxis, einfach das Probieren und Tun?
Also absolut. Und ich glaube, das bestätigen andere ja. Also naja, mit denen, was ich jetzt auch wissenschaftlich zu tun habe, in Zusammenarbeit, die sind alle nebenbei Trainer. Die haben alle Athleten betreut, die haben alle Amateurathleten betreut, aber eben auch Weltklasse-Sportler, Medaillengewinner und so weiter. Und die sagen halt alle das Gleiche. Wenn du das Handwerk nicht lernst, einen Trainingsprozess quasi dem Athleten näher zu bringen, dann kannst du ganz, ganz selten auch die Fragestellung, was die tagtäglich als Trainer beschäftigen, in Form von einer Forschungsarbeit vielleicht zu behandeln, nicht formulieren. Und ich glaube, deshalb ist es sehr, sehr relevant, diese zwei Eckpunkte vielleicht da zu haben. Dass man sagt, okay, auf der einen Seite Forschung mit den Themen, was mich interessieren, wo ich quasi der Frage nachgehe, aber das, sage ich mal, gesondert vom Athleten und den Athleten da nicht in diese Richtung zu sehr reinmanövrieren. Und auf der anderen Seite diese individuelle Arbeit mit dem Athleten, wo es ganz um andere Aspekte geht, wo es weniger um Zahlen geht, sondern sehr viel um Zwischenmenschliches, viel um Kommunikation und auch um Empathie und wie man den Athleten gegenübertritt und also ein relativ breites Feld sozusagen.
Darüber haben wir mit dem Alex oder ich mit dem Alex auch schon geredet, dass wir gesagt haben, der Coach ist ja eigentlich Sportwissenschaftler auf der einen Seite, aber dann auch Psychotherapeut, Kummerkasten etc. auf der anderen Seite. Und das muss man aber auch wollen, oder? Ich meine, glaubst du, als wirklich guter, ganzheitlicher Coach musst du dieses Gesamtpaket sein? Also wenn du sagst, ich will eigentlich nur der Sportwissenschaftler sein, der Trainingspläne schreibt, hast du dann als Coach wirklich eine Relevanz oder an...
Verstehst du? Also ich glaube so, man kann es sicher nicht institutionalisieren, beziehungsweise man kann es nicht wie eine reine Dienstleistung, wie ich gehe zum Friseur verkaufen, also das sicher nicht, aber man muss, glaube ich, eine ganz klare Trendlinie haben zu, okay, das ist jetzt im fürs Coaching relevant und das geht jetzt zu sehr in einen Ort Lebensberater, wo man sich selber, glaube ich, aufpassen muss, dass man nicht zu sehr in diese Rolle schlüpft als Trainer, weil die Athleten natürlich dann auch es verschwimmt oft sehr und ich glaube,
Muss es das nicht oder ist das nicht quasi fast schon automatisch, wenn du eine wirklich enge Betreuung mit wem eingehst? Muss man da nicht dazu bereit sein, fast schon, dass es eben verschwimmt?
Ja, also zu einem gewissen Maße ja. Also man muss sich sicher über die ganze Situation, familiär, sozial und so weiter mal einen Überblick machen, weil man muss ja wissen, welche anderen quasi Angelegenheiten und Commitments hat er im alltäglichen Leben. Also das ist sehr, sehr relevant fürs Coaching und auch für den Trainingsplan. Aber ich glaube, es wäre jetzt falsch, wenn der die auch an einem Sonntag um 8 Uhr am Abend, also das habe ich zum Beispiel am Anfang auch gemacht, wo ich Athleten eigentlich rund um die Uhr geantwortet habe, egal ob auf WhatsApp, egal ob auf Telefon und so weiter. Und das hat mich dann ziemlich energetischer, wie soll ich sagen, ausgesaugt. Da habe ich mich selber müssen ein bisschen schützen in der Hinsicht, wo ich einfach sage, okay, es gibt ganz, ganz klare Kommunikationsregeln, wenn die Frage fürs Training relevant ist oder auch für den Wettkampf oder für die Vorbereitung, dann gibt es natürlich gleich mal eine Antwort. Aber ich sehe mich jetzt weniger für die Leute als Lebensberater beziehungsweise Sozialberater, weil das einfach dann aus meinen Erfahrungen oft sehr ausufert, ja.
Ja, es ist wahrscheinlich wirklich die Frage, auch was für eine Art von Athlet du vor dir hast. Und wahrscheinlich ist nicht jeder Athlet mit jedem Coach kompatibel, oder? Also das war zumindest Alex und meine Quintessenz, die wir gesagt haben, manchmal musst du wahrscheinlich einfach auch das Betreuungsverhältnis ablehnen oder abbrechen, wenn es sein muss. Und das ist ja auch kein Beinbruch per se, wenn du das gut angehst.
Also das kann ich auch bestätigen. Das ist definitiv so. Ich glaube, zuerst muss man sich sicher mal, sage ich mal, empathisch und sympathisch gegenüberstehen. Und einfach eine gewisse Wertschätzung dem anderen gegenüber zumessen. Ich glaube, es ist von der Athletenseite sehr wichtig, dieses Vertrauen zum Trainer zu haben und umgekehrt, dass das einfach auf soliden Beinen steht. Und ich glaube, man muss dann auch so fair sein, wenn man sich nach einem halben Jahr oder so mal das Ganze zusammensitzt und evaluiert und sich hinterfragt, ob das quasi auch zielführend ist, was man gemeinsam macht. Dann glaube ich, muss man also ehrlich sein und die Zusammenarbeit ehrlich evaluieren. Und sollte das halt auch irgendwie menschlich nicht passen oder die Erwartungshaltungen auch unterschiedlich sein, dann glaube ich, ist es ein sehr, sehr freies Gewerbe, wo jeder quasi sich seinen Trainer aussuchen sollte und jeder das Recht dazu hat.
Da gibt es echt viele Nischen. Das heißt, die letzte Frage diesbezüglich, die mich noch interessieren würde, wie siehst du dann solche, ich weiß nicht, ob es das heute noch so viel gibt, aber ich glaube schon, so Plattformen, die einfach A, entweder nur Trainingspläne anbieten oder B, die so ganz bestimmte Pakete anbieten, so in die Richtung, du hast zweimal die Woche oder einmal die Woche eine Überarbeitung von einem Training frei, du hast irgendwie zwei Telefonanrufe und sonst hast du halt genau diesen Zwei-Wochen-Plan für einen fixen Preis und Punkt. Ist sowas dann zielführend, wenn der Athlet das auch wirklich will, oder ist es per se eher fragwürdig?
Also ich glaube, durch das, dass speziell jetzt im Triathlon die Nachfrage so groß ist und natürlich auch sehr, sehr viele Leute sich diesbezüglich informieren wollen und auch Trainer wollen, bringt so quasi das ganze Feld ein bisschen mit sich, dass es natürlich solche Angebote gibt. Mhm. Das gibt es ja in anderen Feldern auch so, dass mit Packages und so weiter gearbeitet wird. Mhm. Das sind natürlich Geschäftsmodelle, wo es natürlich auch kommerziell vermarktet wird. Ich glaube, das muss jeder am Ende Athlet für sich selber. Für mich war das immer klar, dass ich sowas nie machen will, persönlich. Weil, ich will das am Ende den Athleten jetzt nicht zumuten, wenn er mir anruft, dass er jetzt sagt, okay, er ruft mich jetzt an, aber eigentlich darf er mich nur zweimal anrufen. Ja. Also das passt für mich persönlich einfach nicht in meine Philosophie. Ja. Aber ich glaube, ich kann es genauso verstehen, wenn sich Trainer das so einteilen wollen und auch Athleten auf das Angebot ansprechen, sollte jeder da, glaube ich, seinen Platz haben.
Wahrscheinlich. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht einfach gesünder ist, wenn man es so angeht, wie du beschrieben hast, wo man klar die Grenzen aufzeigt, wo der Athlet schon weiß, okay, er ruft dich nicht am Sonntag um 8 an, aber man gibt jetzt auch keine fixe Begrenzung vor, dass man da einfach quasi mit gemeinsamem Verständnis so einen Mittelweg findet. Bevor wir ein bisschen spezifischer aufs Thema Radfahren, Radsport eingehen, weil das ja doch auch in deinem Research doch ein bisschen ein Schwerpunkt ist und du vielleicht auch deine ganzen PhD-Research-Agenten ein bisschen beschreiben kannst, zu die letzte Frage zu diesem Coaching versus Wissenschaft-Ding. Es ist ja bekannt, dass sich diese Felder immer gegenseitig beeinflussen. Einerseits die Wissenschaft, die immer Inputs aus dem Coaching-Leben, aus der Praxis nimmt und umgekehrt die Praxis-Leute, die Einflüsse nehmen. Wie siehst du momentan den Trend? Gibt es irgendwie ein Ungewicht im Vergleich zum einen ist im Moment, weil wir leben ja in dieser Evidence-Based-Welt, zumindest bekomme ich das im Thema Fitness und Ernährung immer mit, dass auch inzwischen im Mainstream immer wieder einfach Studien zitiert werden, aber auch teilweise nur einzelne Studien. Also wo siehst du momentan die Balance zwischen dieser Wissenschaftswelt, die sich von der Praxis inspiriert, versus umgekehrt?
Also ich will da gerade ein nettes Beispiel nennen. Ich habe einen Athleten, der ist sehr belesen, der abonniert immer das Triathlon-Magazin aus Deutschland. Mhm. Und der ist sehr bemüht, dass er mir immer quasi die neuesten Informationen zukommen lässt und da immer völlig begeistert ist von dem Ganzen. Und dann hat er mir mal so einen Stapel mitgegeben und ich habe das nie abonniert und Quellen verwende ich selber jetzt für mich persönlich auch nicht. Mhm. Aber ich habe das dann einfach durchgelesen und ich war dann schon sehr verwundert, mit welchem Fachvokabular in solchen Zeitschriften eigentlich herangegangen wird, wo ich mir echt denke, okay, hoppla, das auch angefangen von Aerodynamik bis hin zur Leistungsdiagnostik und auch Trainingsplanung, Intervalltrainingsformen, also wirklich sehr, sehr detailliert und auch sehr gut beschrieben. Nur ich denke mir, das Problem, wenn das jetzt, sage ich mal, ein Athlet liest, der was jetzt wenig, sage ich mal, Background hat, rein jetzt von der Theorie her, der weiß natürlich jetzt, der fühlt sich da sicher ein bisschen verwirrt und weiß jetzt sicher nicht, wie er das Ganze jetzt angehen soll.
Aber generell war das schon akkurat, was du gelesen hast, oder? Also von dem, was du jetzt gesehen hast in den Magazinen, war jetzt kein Bullshit drin, so in die Richtung. Es waren schon gute Informationen per se.
Also ich glaube, ja, man kann natürlich über jedes einzelne Thema sich dann auslassen und jeder seine Meinung haben. Aber grundsätzlich glaube ich, finde ich, na, wie die das machen, das passt da und ich finde das Magazin auch gut und es ist wirklich sehr, sehr informativ und auch gut geschrieben. Ich glaube, die haben da einen sehr guten einen sehr guten Journalismus auch, sprachlich sehr gut, sie haben gute Interviewpartner. Also an denen gibt es nichts zu rütteln. Nur ich sage, ob es am Ende der Endverbraucher, der Athlet, ob es für den immer hilfreich ist, das wage ich zu bezweifeln. Und dementsprechend, glaube ich, hat man dann als Coach auch immer wieder diese Mühen, viele Athleten klar zu machen, die Ideen ein bisschen aus dem Kopf zu schlagen von diesen ganzen Ansätzen. Also ich ertappe mich da selber sehr oft, dass ich eigentlich die Athleten dann wieder zurück ein bisschen probiere, auf die Spur zu bringen und sagen, hey, schau, wir haben uns auf das besinnt und lass uns bitte dem festhalten. Mhm. Wir können die ein oder anderen Sachen sicher aufnehmen, aber am Ende hat man ja ein bisschen ein Gesamtkonzept und da muss man natürlich immer als Trainer abwägen, passt das rein oder passt das nicht rein.
Also du meinst, dass du mit dem Athleten ja schon einen gewissen Weg eingeschlagen hast und ob das jetzt der optimale Weg ist, ist sowieso in den Sternen. Aber du sagst jetzt, bevor der Athlet irgendwie in Magazinen oder wo auch immer 10 Einflüsse liest, ist es einfach immer sinnvoller, erstmal den eingeschlagenen Weg zu gehen und schauen, was passiert, bevor man Abweichungen zulässt, oder? So in die Richtung.
100%. Also genauso wie du es jetzt beschrieben hast, finde ich, also das ist zumindest meine Herangehensweise, weil ansonsten muss ich halt quasi in der Ausgabe jetzt nur noch High Intensity trainieren und auf der anderen Seite dann wieder nur Low Carb.
Aber das ist halt echt schwer, oder? Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen, weil wir kennen doch unsere eigene Psychologie. Wenn wir jetzt uns nicht viel damit beschäftigen würden, wir würden dieses Magazin kaufen, was einen großen Namen hat, und dann stehen da halt diese tollen Tricks und Hacks drinnen, die die Profi-Coaches oder die Profi-Athleten durchführen. Und natürlich will man es dann ausprobieren. Und dann vergisst man vielleicht auf die Basics, oder? Es ist eh verständlich.
Absolut. Ja. Und natürlich, man darf nicht vergessen, oder? Die wollen auch ihre Verkaufszahlen haben, die wollen auch ihre. Und wenn die natürlich nur über die Dauermethode schreiben oder über solches, das wird halt natürlich wenig Hype erzeugen. Und ich glaube, da gibt es einen sehr, sehr guten Film, One Day in the Life of Simon Whitfield und One Day in the Life of Jan Frodeno. Und die, also das gibt's auf YouTube und die zwei quasi. Da zeigt halt auch der Frodeno, was er quasi alles an einem Tag trainiert. Ja, wo ich aber aus vertraulichen Quellen weiß, dass das nie so ist. Ja, nur im Video wird es halt so dargestellt. Ja. Und dann der Simon Whitfield quasi komplett blüfft und er eigentlich nur immer, er sagt halt, er trainiert immer um 5% mehr wie der Frodeno, egal was er quasi macht. Ja.
Okay,
und da sieht man schon das quasi, man muss das schon richtig filtern. Was natürlich auf diesen ganzen Kanälen geboten wird und wenn ich mir denke, ein Athlet, wo die bei jeder Einheit, also ich bin selber ja nicht da auf Instagram oder so, aber wenn ich zum Beispiel für andere Athleten immer sehe, wo quasi die überall ihre Kamera mit haben und diese Einstellungen, da denke ich mir, okay, die werden wahrscheinlich mehr an der Qualität des Videos arbeiten, als wir eigentlich sie tatsächlich trainieren. Also das verschiebt sich derzeit sicher sehr stark durch diesen sozialen, medialen Einfluss, was vielleicht nicht immer gut ist für den Trainingsprozess, muss man ganz ehrlich sagen, dass da sehr, sehr viel Ablenkung ist. Und wir haben es zum Beispiel, wenn ich das kurz erwähnen darf, auch beim Tirol Cycling Team, dass wir dann auch bei einer gewissen Zeit vor den Rennen einfach eine Handyverbotszone machen, wo die Athleten einfach keinen Zugang mehr haben. Also die geben das Handy alle ab. Weil wir einfach gemerkt haben, dass die Athleten so einfach mehr fokussiert sind und da einfach die Qualität dann auch vom Briefing hinsichtlich des sportlichen Leiters effektiver ist und den Jungs es halt gut tut. Also die können in der Früh noch quasi mit ihren Handys und ganz normal arbeiten. Aber wenn wir quasi dann, sobald wir das Rennen erreicht haben, gibt's quasi handyfreie Zone. Und das gilt für Betreuer als auch für die ganzen Fahrer.
Ja, klingt nicht schlecht. Und bevor wir das Thema beenden, umgekehrt, siehst du in der Wissenschaft auch noch viele Leute, die sich aus der Praxis beeinflussen oder inspirieren lassen? Gibt es das noch? Weil ich denke natürlich ganz stark an Research um die Gruppe von Steven Seiler herum, der ja ursprünglich das Polarized Training Konzept, worüber wir vielleicht auch noch reden können, ursprünglich ja aus der Beobachtung von Profiathleten gewonnen hat. Ist das immer noch der Fall oder machen das nur einzelne Research-Gruppen, beziehungsweise wo ist da der Trend?
Also ich kann dir was sagen, mein ganzer PhD basiert eigentlich auf diesen ganzen Beobachtungspunkten aus der Praxis. Also meine Forschungsfragen kommen genau aus diesem Feld.
Na, dann gehen wir doch gleich dahin über, würde ich sagen. Also du kannst dann auch gleich kurz umreißen, was du eigentlich erforscht. Und warum du eigentlich dann doch in den Radsport sehr stark eingetaucht bist, obwohl du aus dem Triathlon kommst.
Also angefangen hat es bei mir natürlich 2011, wo ich mir selber über einen Sommerjob mein erstes SRM gekauft habe. Das war damals für mich sehr, sehr viel Geld. Aber für mich war immer quasi der leistungsphysiologische Hintergrund, auch fernab von jedem Studium. Ich war immer sehr für Naturwissenschaften inspiriert. Mhm. Ich habe einen sehr, sehr coolen Mathematiklehrer in der Oberstufe gehabt, mit dem ich selber sehr viel gesportelt habe und wir uns da immer austauscht haben. Mhm. Dementsprechend war das für mich im Training auch immer sehr wichtig, das Analytische. Und natürlich dann mit dem ersten SRM 2011 ist das Ganze so richtig losgegangen. Ja. Und ich habe dann die Möglichkeit gehabt, 2014 und 2015 im Rahmen bei der Tour de France für SRM zu arbeiten, gemeinsam mit dem Gart Fox, der was immer die Analysen für den Michi Weiß macht. Und da habe ich eigentlich so quasi diesen ersten Einblick gehabt in die ganze Leistungsmodellierung und in die ganzen Werte. Und das hat mich natürlich unglaublich fasziniert und in einer gewissen Weise sehr inspiriert. Und bin ich irgendwie immer hängen geblieben. Es hat sich dann in der Arbeit mit Thomas Steger sehr, sehr stark verfestigt, wo ich als Student schon immer ein bisschen so Rennanalysen für ihn geschrieben habe und er das dann auf Social Media ein bisschen geteilt hat und dann auch die manche Artikel für mich und auch für die Simone Kumhofer haben wir ihn sehr, sehr viel mit dem befasst und es war immer für mich sehr interessant. Es hat da immer einen sehr interessanten Austausch gegeben, auch mit der Sandrina Illes zum Beispiel, die da auch sehr, sehr analytisch, glaube ich, arbeitet, obwohl ich nur jetzt den öffentlichen Einblick von ihr habe. Und ja, und im Studium hat sich das dann halt fortgesetzt, wo ich gesagt habe, okay, da muss es echt was geben, was man untersuchen kann. Und dann bin ich halt wirklich auch in dieser Leistungsmodellierung im Radsport hängen.
Das ist sehr interessant, oder? Weil rein historisch betrachtet war ja doch eigentlich in den vergangenen Zeiten Schwimmsport eher der Sport, die sehr quantifiziert gearbeitet haben. Aber dann kam der Leistungsmesser auf den Markt. Und plötzlich war es der Radsport, oder? Und plötzlich wurde Sportwissenschaft in quantifizierter Form nicht fast ausschließlich, aber sehr in den Radsport rein verlagert, weil es plötzlich einfach machbar war und in anderen Sportarten nicht. Ne?
Also das muss man wirklich sagen, da hat sicher der Radsport einen riesen Vorteil durch die Leistungsmessung und auch durch dieses, das hat das Ganze natürlich sehr salonfähig gemacht, auch im Feld quasi wirklich ein mobiles Labor zu haben. Und dann auch sich wirklich anzuschauen, okay, das messen wir im Labor und das ist aber, was im Feld passiert. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diesen Gegensatz in Form von einer seriösen Wissenschaft auch näher zusammenzubringen. Weil man sieht halt immer nur, dass viele zu sehr aus der Labordiagnostik Sachen interpretieren, die aber so im Feld nicht vorkommen. Ja? Und das passiert auch im Triathlon sehr viel, wo ein Tag X herangezogen wird, um eine komplette Aussage zu treffen über die Entwicklung von dem Athleten. Und wir wissen selber über tägliche Varianz, über verschiedenste Einflussfaktoren. Und das war einfach der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, es kann nicht sein, dass wir nur zu gewissen Tagen quasi die Form des Athleten beurteilen, sondern wir eigentlich eine komplette Saison uns einmal anschauen wollen, wie es wirklich jetzt quasi in jedem Zeitpunkt eigentlich mit dem Leistungsprofil ausschaut. Und das war quasi auch dieses Thema von der ersten Arbeit Power Profiling during a competitive season, mit dem Titel quasi, wo man sich die Leistungswerte während einer kompletten Wettkampfsaison angeschaut hat. Ja. Und um daraus quasi zu schließen, wo der Athlet seine verschiedensten Saisonhöhepunkte hat und wie das natürlich auch mit dem Training einhergeht.
Ja, voll. Da können wir vielleicht gleich auf eure Main Findings eingehen. Das ist schon sehr spannend. Du hast mir gestern vorgestern die Vollversion der momentanen Fassung geschickt. Ist nicht schlecht, weil du sagst Power Profiling. Nur, dass wir kurz die Begriffe klären. Das kann jetzt viel bedeuten. FTP, Critical Power etc. Was ja auch den Radsport auszeichnet. Eben diese ganzen Metriken mit quantifiziert durch Leistung, was so einfach durchführbar ist. Wie siehst du denn generell den Standpunkt oder die Relevanz all dieser Metriken, wie eben Functional Threshold Power, Critical Power und dann den daraus abgeleiteten Metriken, wie wir sie vielleicht von Training Peaks kennen, Training Stress Score etc. Relevanz und auch Usefulness.
Ja, also vorneweg glaube ich, es ist sehr, sehr wichtig, dass man diese Begrifflichkeiten auch wirklich sehr sauber trennt und ich bin da immer sehr anbedacht, dass ich da wirklich auch die Begrifflichkeit richtig einordne. Und das ist leider halt so, was sehr, sehr in der Trainingspraxis dann sehr, sehr verschwimmt und wo man auch selber aus eigener Erfahrung gemerkt habe, okay, wir verwenden zwar den gleichen Begriff, aber wir meinen nicht das Gleiche. Und, okay, und das passiert mir sehr oft in Diskussionen, wo dann vielleicht da in einer gewissen Weise Konflikt daraus entstehen kann, weil man nicht vom Gleichen redet. Und deshalb ist es relativ schwierig, die gewissen Themen seriös zu diskutieren, ohne irgendwelche persönliche quasi Befangenheit. Mhm. Und dementsprechend sage ich, sollte man schon diese Begrifflichkeiten sauber trennen. Ja, und wie gesagt, für sich aber auch selber diese Bevorzugung. Also ich sage jetzt sicher nicht, dass jeder Critical Power verwenden soll und nicht FTP oder umgekehrt, sondern ich glaube, das liegt einfach in Ermessen des Betrachters, was er für sich sympathischer findet. Ich selber muss halt sagen, ich bin ein ziemlicher, wie soll ich sagen, Fan vom Critical Power Modell. Mhm. Aber nicht nur vom Critical Power Modell, sondern generell vom Power Profiling. Und da sind wir jetzt schon bei diesen Begrifflichkeiten. Power Profiling ist ja nichts anderes, quasi über verschiedenste Zeitpunkte von einer Sekunde bis zu 4 Stunden willkürlich quasi ausgewählte Leistungswerte über die Zeit darzustellen. Grafisch oder über eine Tabelle. Ja.
Also quasi pro Zeitpunkt den Mean Maximum Power für die jeweiligen Zeitwert. Also quasi, was kann ich durchschnittlich maximal über 5 Sekunden, über 5 Minuten, über 60 Minuten erbringen an Leistung, ja.
Genau. Und das natürlich ist immer eine retrospektive Analyse. Also das gibt ja keinen prospektiven Zugang. Das sagt da nicht quasi, was der Athlet imstande ist zu leisten, sondern das sagt nur quasi, was der Athlet gemacht hat. Und das ist natürlich sehr sinnvoll für Saisonanalyse in einem retrospektiven Zugang, also alles rückwirkend quasi. Ja. Der Unterschied zur Leistungsmodellierung ist quasi eine quasi Leistungskurve zu erstellen für einen gewissen Bereich, was der Athlet quasi maximal leisten kann. Mhm. Und das sind zwei Paar Schuhe. Und die werden aber sehr gern vermischt. Ja. Und diese Leistungsmodellierung, die kann ich aber, die bekomme ich zum einen nur durch einen formalen Feldtest, ja, indem dass ich, sage ich mal, wirklich über standardisierte Zeitpunkte All-Out-Belastungen mache, mit entsprechenden Pausen dazwischen und darauf aufbauen, quasi dann Bestwerte von den Rennen hernehmen und diese dann quasi basierend auf diesen Test entsprechend einordnen. Ja. Und dann kann ich quasi das auch wirklich für Prognosen verwenden.
Für Prognosen, aber auch für Trainingsprescription, also für Anleitung, ja.
Genau, also das ist der nächste Punkt. Man kann dann quasi sehr, sehr gut über dieses Modell vor allem High-Intensity-Training sehr, sehr gut planen. Man kann zum Beispiel dann die 4x4 Minuten zum Beispiel sehr akkurat planen anhand von seiner tatsächlichen Leistungsfähigkeit. Und man arbeitet quasi dann nicht nur mit einem Prozentwert von FTP
zum Beispiel. FTP. Ganz kurz, wenn wir da einhaken, also für mein Verständnis und wie du das siehst, wenn wir über High-Intensity-Training, Intervalltraining reden, heißt ja oft, wir wollen uns oberhalb unserer Schwelle bewegen, wie auch immer. Kann es jetzt einfach sein, dass Konzepte wie FTP, Critical Power, wenn sie auch verschieden sein mögen, ja im Endeffekt alle zusammen nur eine Annäherung an diese maximale Gleichgewichtsleistung, die wir erbringen können, sind. Und wenn wir im Endeffekt nur eine Annäherung daran haben und uns dann halt einfach jenseits davon bewegen, ist es dann im Endeffekt nicht einfach genug für Trainingsbeschreibung? Verstehst du, was ich meine? Unabhängig jetzt davon, was die Nitty-Gritty-Unterschiede sind?
Absolut. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass dieser Praktizierender immer im Hinterkopf behaltet. Ja, wir reden, und das weiß man ja, dass man quasi eine Leistung physiologisch oder vor allem eine Schwellenleistung physiologisch nicht an einem Punkt festmachen kann. Also das ist jetzt nicht quasi, wenn ich jetzt eine Schwelle habe von 300 Watt, dann bin ich quasi bei 301 anaerob und bei 299 aerob und bei 350-50, so funktioniert es ja nicht. Sondern wir wissen, dass die Bandbreite von einer Schwelle plus minus 20 bis 30 Watt beträgt. Ja, also das ist quasi einfach diese Varianz dieser, im Englischen heißt Phase Transition. Also man sagt, man spricht immer von diesem Phase Transition und diese Phase ist quasi der Unterschied zwischen Steady State, also konstanter Belastung, also Gleichgewicht und wo ich dann quasi nicht mehr schaffe, ein metabolisches Gleichgewicht im Sinne von einer Sauerstoffaufnahme oder von einem Laktat zu erstellen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das unterscheidet und sagt, okay, ich unterteile es in Steady State und nicht Steady State quasi. Und natürlich muss dann ein High-Intensity-Training in einen Bereich kommen, wo ich nicht mehr imstande bin, quasi ein Gleichgewicht herzustellen. Und ich glaube, so ist es am Ende für den Praktizierenden leichter verständlich.
Was ja auch dann die Attraktivität des polarisierten Trainingsmodells begründet, oder? Weil da kommt halt Seiler her und sagt, ich baue jetzt ein Modell mit Zonen auf, die sich tatsächlich an Physiologie orientieren, oder? Die nicht jetzt arbiträr irgendwelche 7 Zonen sind, weiß Gott was, sondern einfach Physiologie Punkt hier, Physiologie Punkt da, oder? Wie siehst du das? Für dich die Attraktivität von dem Seiler-Modell?
Absolut. Der Seiler hat es halt in Polarized Training genannt und das es war ja nicht nur der Seiler, was das. Also man muss, glaube ich, aufpassen, es beruht nicht alles nur auf dem Seiler. Ja. Der Seiler war natürlich sehr, sehr fortschrittlich, aber da hat es schon ganz andere Kaliber gegeben, wie Rossitter, wie Wipp, wie früher ein Wassermann, die was eigentlich, oder Ben Zaltin, die was wirklich die Pioniere in der Forschung waren und die schon in den frühen 80er Jahren diese Intensity Zones quasi erhoben haben. Und das war früher quasi die Moderate Intensity, das wäre jetzt quasi Zone 1. Dann dieser erste Knickpunkt in, sage ich als Schwellenmodell, wäre dann quasi Lactate Threshold. Dann wäre quasi die Heavy Domain, also wo das Laktat zwar ansteigt, aber da über einen gewissen Zeitraum der Organismus nur imstande ist, quasi ein Steady State herzustellen. Mhm. Und dann gibt es quasi diese Severe Intensity Domain, die quasi getrennt wird von dieser FTP oder CP oder wie man es halt nennt. Ja? Und das sind, glaube ich, die wichtigen Sachen. Ja. Wobei die Critical Power halt wirklich eine physiologisch nachweisbare Schwellmodell ist und die FTP halt nicht. Und das ist auch immer mein Kritikpunkt, warum ich eher zur Critical Power tendiere, weil sie einfach empirisch sehr stark robust untersucht worden ist. Und der FTP halt ist halt nur ein Proxy, sage ich, für diesen Bereich.
Das ist jetzt halt wirklich das Interessante. FTP ist in aller Munde, reden wir doch kurz drüber. Warum, was ist deiner Meinung nach, ich weiß es selber nicht, warum ist die FTP so ultra prominent geworden und warum hat das jeder Radsportler im Kopf, ohne aber tatsächlich zu wissen, was es jetzt eigentlich genau ist? Und was machst du dann aus diesen Metriken, die dann auf der FTP wiederum passieren, sowas wie Training Stress etc.?
Also man muss ja sagen, die Erfinder oder die Ziehväter für den ganzen Konzept, das sind Andrew Cogan und Hunter Allen, die das 2006, glaube ich, oder 2003 in ihrem Anfang der 2000er halt Training and Racing with a Power Meter, wo quasi diese Bibel und die haben quasi diese Begrifflichkeiten definiert und auch kreiert. Ja. Aber eines ist klar, die haben dem ganzen Konzept einen neuen Namen gegeben. Aber die haben natürlich auch schon in fremden Gewässern gefischt und haben das natürlich vieles Bestehende quasi aufgenommen. Und sie haben ihnen halt einen neuen Namen verpasst. Und alles, was einen neuen Namen hat, auch wie High Intensity Training oder das ganze Tabata oder wie es alles heißt, es klingt halt alles fancy-bancy. Und das war natürlich auch, ich glaube, jetzt sind wir bei dem Punkt, was für den Praktizierenden oder halt dann schon, oder für den Athleten oder auch für den Trainer, für den 0815 Trainer, ohne abwertend zu klingen wollen, quasi sehr, sehr salonfähig war. Das Konzept, das war überschaubar, das war gut dargestellt, das war einfach beschrieben, das war jetzt nicht mit komplexer Physiologie und Grafiken dargestellt. Okay, das schaffe ich, dass ich quasi das auch in meinen Trainingsalltag reinbringen. Und dann haben sie natürlich dann entsprechend mit der Software, weil das ist ja alles ein und her gegangen, ist ja alles dann in Training Peaks reingeflossen, dieses Konzept. Und darauf weiter haben sie dann ihre Metriken mit TSS, CTL, ATL und TSB entwickelt. Also das ist ja nichts anderes als wir die Spanister Modell, also das Fitness and Fatigue Modell wie heißt der mit Vorname? Roger Bannister. Das war der, was quasi diese One Mile als erste unter 4 Minuten gelaufen ist und quasi in seiner zweiten Karriere extrem, ich glaube letztes Jahr verstorben, extrem populärer Sportwissenschaftler und Physiologist war. Und die haben quasi dieses...
Also dieses ganze PMC, das Performance Management Chart mit all seinen Metriken, ursprünglich basierend auf seiner, also auf dem...
Und dann ist das halt verfeinert worden und natürlich auch mit einem guten Layout und es sind natürlich dann auch ich glaube, es sind auch die Schnittstellen, die dann dazu kamen, wo man natürlich alle Geräte einbinden kann. Und es natürlich, man muss es ja selber zugeben, wenn ich jetzt den Hobbyathleten oder generell einen Athleten coache, und ich habe relativ eine einfache Software, was mir in Hand und Training einen guten Überblick gibt über Daten, über, weil es wird ja sehr, sehr viel momentan erhoben. Man weiß ja das alles, was quasi eine Uhr messen kann.
Ja.
Und aber quasi dann eine Software geboten wird, um das irgendwie ein bisschen zu verarbeiten und zu veranschaulichen, ist das natürlich sehr, sehr verführend, um das auch zu verwenden. Und ich habe ja selber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verwende ja selber auch zum Teil nur Training Peaks oder auch Today's Plan. Also ich bin bei diesen zwei Plattformen quasi ein bisschen so 50-50.
Mhm.
Und es ist einfach so, glaube ich, dass es fürs Coaching als solches, solange man quasi selber eine gute Vorstellung hat, was man mit diesen Werten macht und wie man sie einordnet, völlig legitim. Und ich glaube, man muss ja froh sein, dass es solche Software gibt, weil ich glaube, keiner will jetzt wieder auf Excel wechseln und über Excel Trainingspläne schreiben. Also
das ist genau das Interessante, was du ansprichst. Du hast es so schön zusammengefasst. Es sind diese Metriken ins Leben gerufen worden und sie haben einfach das Leben von Athleten erleichtern können, weil es einfach zusätzliche Daten sind, die man sich anschauen konnte, zusätzliche Trends, die man herausfinden konnte. Aber heute kommt mir vor, wird halt daraus der heilige Gral für viele Sportler, die sich vielleicht selber coachen, aber auch Coaches, die sich vielleicht nicht zu sehr mit dem, was darunter liegt, beschäftigen wollen. Und anstatt dass es dieses on top, das gibt, kannst du dir auch noch anschauen, wird zu dem einen, also the means to an end wird to the end itself, verstehst du? Siehst du das auch so? Also das ist doch teilweise dann schon problematisch, weil du so viel anderes ausgrenzt.
Ja klar, und die macht, also da sind wir wieder bei den kommerziellen Interessen, die wollen natürlich auch, dass man die Software weiter verwendet und natürlich auch diese Software für die Trainingsplanung verwendet und ihre Begrifflichkeiten verwendet. Aber das Problem ist dann, dass ich mehr und mehr quasi von den Rohdaten weggehe. Und Rohdaten sind halt klassisch Trittfrequenz, Herzfrequenz, Leistung und so weiter. Ja. Also die klassischen, was ich wirklich 1:1 am Garmin angezeigt bekomme. Mhm. Und wenn das halt dann in einen Algorithmus fließt oder in ein Modell, wo quasi von dieser Leistung wenig übrig bleibt und dann eigentlich ein kreierter Wert entsteht, wie quasi ATL oder CTL, wo man sich eigentlich, okay, 100 ist gut oder 120 ist gut oder 80 ist schlecht. Das heißt, darauf gibt es aber keine wirklich empirische Arbeit. Dann ist es natürlich extrem schwierig, daraus einen seriösen Diskurs zu machen und zu sagen, okay, was ist jetzt da meine Konsequenz dabei?
Ja, absolut. Ganz kurz für Leute, die vielleicht mit den Abkürzungen auch nichts anfangen können. Im Endeffekt macht ja Training Peaks nicht anderes als deiner FTP, deiner Functional Threshold Power, diese Werte wie Chronic oder Acute Training Load zu berechnen. Und das ist ja eigentlich nichts anderes als ein mathematisches Konzept, was sagt, je nachdem, wie viel Watt du trittst im Verhältnis zu deiner FTP, geben wir deinem Training eine gewisse Zahl, die jetzt den Stress darstellt, die dieses Training für dich war. Je nach Minuten und nach Prozent von FTP, die du halt gefahren bist. Ja. Schön und gut, aber das hat ja auch seine extremen Limitierungen, oder?
Genau, und die Limitierung ist FTP, weil das ganz komplette, das komplette Konzept basiert auf Uhrmetrik und das ist FTP. Mhm. Und FTP ist quasi, und die wird dann erhoben über 20 Minuten und mal 0,95 zumindest, ist so quasi das traditionelle Protokoll. Davor mit einem 5 Minuten Time Trial dazu. Mhm. Sie haben zwar modellierte Form, aber das ist quasi diese große Blackbox im WKO, wo keiner weiß quasi, was dahinter steckt.
Mhm.
Und eigentlich weiß man schon, aber sie tun halt so quasi was, dass es quasi diese Weltneuheit ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo vieles halt extrem Verwirrung stiftet für Trainer als auch für Athleten. Mhm. Und natürlich anhand von solchen nicht zulässigen Fakten dann auch quasi über einen Athleten geurteilt wird, ob er jetzt gut trainiert hat oder schlecht trainiert hat.
Mhm.
Und deswegen sage ich, da fängt das Ganze an, ein bisschen schwierig zu werden und auch das Ganze natürlich aus sportwissenschaftlicher Sicht, wo man sagen muss, okay, hoppla, jetzt muss ich mal ganz, ganz gut aufpassen, wie ich das argumentiere und wie ich mit dem Thema umgehe. Ja? Weil da, ich muss ganz ehrlich sagen, da kommt bei mir dann schon immer wieder der Sportwissenschaftler auch durch und sage, okay, da muss ich mich positionieren. Ich will da sicher nicht das alles so gut heißen, wie es ist, weil ich sage, dafür habe ich auch das Studium gemacht, dass ich da dann schon klar erkenne und sage, okay, hey, da seid ihr auf dem Holzweg, macht ihr das nicht. Das führt zu nichts oder das ist nicht wirklich untersucht, diese Tendenzen. Mhm. Und deswegen sage ich, eher zurück zu den Rohdaten, solide Leistung, solide subjektives Empfinden in der Einheit, nach der Einheit.
Ja.
Also Herzfrequenzdaten, Timing Zone für die Leistungsbereiche, basierend auf einer Leistungsdiagnostik oder einem Feldtest, beziehungsweise Gesamtarbeit pro Einheit, also in Kilojoule, oder die Höhenmeter pro Woche oder generell die Stunden, Ausdauertrainingstunden.
Aber diese Daten sind halt leider nicht so sexy wie ein schöner berechneter Wert, der dir dann angeblich schwarz auf weiß bringt, wie jetzt dein Körper gearbeitet hat. Vielleicht bleiben wir kurz bei Sachen wie Training Stress Score. Was ist denn da? Also ich habe meine Meinung, was die Limitierung daran ist. Was denkst du, warum ist vielleicht nicht, jemand hat sein Performance Management Chart, wo er seinen chronischen Stress über die Zeit hat, warum ist das vielleicht nicht die einzige Steuergröße, die man verwenden sollte? Was wird da unterschlagen quasi? Oder?
Das Problem ist, dass dieses Modell ja mit der Zeitkonstante arbeitet. Ja? Mhm. Und grundsätzlich ist ja diese Verzögerung der Form- und Fitnessausprägung ja keine schlechte Idee. Wie gesagt, man braucht ja irgendwie Performance-Modell und Bannister hat ja das Gleiche gemacht. Mhm. Nur das Problem ist, dass dieser exponentielle Zusammenhang von diesem quasi Performance-Modell, wenn man quasi wieder fit wird, nie zusammenpasst, wie der Athlet am Ende im Alltag das spürt. Weil du weißt selber, du warst vielleicht vor 2 Tage sehr, sehr hoch, ja, minus 50 oder minus 40 und dann machst du 2 Tage oder 3 Tage Ruhe und dann bist du quasi wieder positiv, weil nichts gemacht hast. Und deswegen ist das Problem, dass quasi diese Zeitkonstante im Algorithmus nicht realen, wie ein bioenergetisches System quasi reagiert, funktioniert. Und da fängt die Limitierung an, ja, weil das quasi dann diese Regenerationsfähigkeit des Athleten, was ja ein extrem wichtiger Prozess ist, generell im Trainingsprozess, komplett überschätzt.
Ja. Beziehungsweise alle Leute über einen Kamm auch schert. Also ich meine, du nimmst halt jegliche Individualität raus. Und anstatt dass du sagst, du nimmst sowas wie subjektives Belastungsempfinden, subjektives Erholungsempfinden, was ja immer und immer wieder gezeigt wurde, was tolle Metriken sind, wenn du mit deinem Körper ein bisschen in Einklang bist, und nimmst halt stattdessen diese externe Zahl und nimmst die als den heiligen Gral für alles an. Was ich auch oft gehört habe, siehst du das auch so oder ist das etwas, dass ja auch etwas wie Training Stress Score komplett alles über einen Kamm schert, wie lang du unterwegs warst. Also ein 3-Stunden-Ride bei 60% deiner FTP wird dann vielleicht gleich behandelt wie ein 50-Minuten-Ride bei 101%, verstehst du? Und das wird dann komplett gleichgesetzt. Aber das ist doch physiologisch, das kann doch nicht sein eigentlich, oder?
Genau, und da sind wir wieder bei dem Problem, was sie mit der Zeitkonstante haben, dass sie das quasi nicht hochrechnen können. Und es ist ja quasi jetzt von der Ermüdung komplett was anderes, ja, weil ich sage so, kurzzeitige hohe Belastung ist, sage ich mal, extrem herz-kreislauf-mäßig, also zentral-vaskulär ermüdend, ja. Und wenn ich sage, ich fahre jetzt 3 Stunden oder 4 Stunden oder 5 Stunden, in einem niedrigen Intensitätsbereich, dann ist das herz-kreislauf-mäßig weniger fordernd, aber dafür sehr muskulär fordernd, weil natürlich auch die Speicher und so weiter angezapft werden. Und diese zwei bioenergetischen Systeme haben natürlich auch unterschiedliche Halbwertszeiten für die Resynthese der Stoffwechselprozesse und auch der Resynthese der quasi Auffüllung der Speicherformen und auch Regeneration des Gewebes. Und dementsprechend bekommst du das nie so akkurat hin, wie es vielleicht persönlich das Gefühl ist, weil ich kann das sehr genau sagen, wie sich heute meine Beine anfühlen und ob ich mir das zutraue. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was du erwähnt hast. Da sind oft die einfachen Sachen wie ein subjektives Empfinden, vielleicht mit einem Ruhepuls dazu, wie das quasi in der Früh mit den Schlafstunden dazu, mit dem Appetitverhalten dazu. Extrem überschaubare Toolbox, wo ich aber eigentlich viel mehr subjektives Feedback bekomme, als wir so von einem abstrakten Modell.
Muss man aber wahrscheinlich auch erstmal lernen. Ich kann mir vorstellen, dass ein Athlet, der heute in der heutigen Zeit aufwächst und vielleicht von Anfang an gewohnt ist, all diese Metriken zu haben, all diese Berechnungen, all diese Zahlen, ja auch zu einem großen Teil gar nicht angehalten ist, dann in sich hineinzufühlen oder es einfach weniger macht als vielleicht Athleten vergangener Generationen. Und dann auch nicht dieses Gespür entwickelt und sich vielleicht auch verloren fühlt, wenn plötzlich die Metrik nicht da ist oder dann der Limitation der Metrik unterliegt dementsprechend.
Also ich muss wirklich sagen, ich bin ein riesen Fan von Samuele Malcora über ein Psychobiological Model, wo der quasi sehr, sehr gut erklärt, wie Volition und Motivation bei einem Athleten funktioniert. Ich bin jetzt weder Sportpsychologe noch irgendwas, nur ich finde es sehr, sehr spannend, wie er das quasi aus psychologischer Sicht aufarbeitet, weil es ist ja immer quasi in der Sportwissenschaft streitet man ja immer, ist man quasi jetzt limitiert der Kopf den Körper oder der Körper den Kopf. Ja. Also diesen Diskurs, und da gibt es ja quasi diese Theorie von Timothy Noakes mit dem Central Governor oder eben das Psychobiological Model von Samuele Markova. Ja. Und da gibt es ein ziemlich gutes Buch von Alex Hutchinson, Endure, wo das quasi sehr gut geschrieben ist und auch wirklich sehr informativ Einblicke bildet, wie quasi so ein Regulationsprozess in einem Menschen funktioniert, wenn es wirklich zur maximale Ausbelastung kommt oder zur Ausdauerleistungsfähigkeit.
Aber sind das jetzt quasi wirklich alles Modelle und immer noch Theorien und man hat im Endeffekt keinen gemeinsamen Nenner, auf den sich alle einigen können? Habe ich dich da richtig verstanden quasi?
Das war der erste Teil der Konversation mit Peter Leo. In Teil 2 geht es dann vermehrt um Metriken beim Radfahren, Leistungsdiagnostik, auch Leistungsdiagnostik, die mit dem Tirol Cycling Team durchgeführt wird, und noch mehr rund ums Thema Radsport, aber auch das PhD-Studium.
Es war mein Vergnügen und ich sage, Rework!